So, herzlich willkommen beim ersten Abend der Dragon Days 2024, bei dem es um Horrorfilm gehen soll. Das wissen Sie aber alle, Sie sind nicht einfach blind hier runtergelaufen. Ich stelle vor, neben mir sitzt Chris Brünn, alias, da macht sie kein Geheimnis draus, Regine Bott, eine Autorin, die eben verschiedene Genres bedient oder, sagen wir, unterschiedliche Dinge schreibt. Und damit man weiß, wann es Science Fiction ist, gibt es das Pseudonym Chris Brünn. Sie ist aber eine, das weiß ich seit Jahren, ausgewiesene Filmfreundin. Sie versteht da auch was davon und war sofort begeistert, als wir fragten, ist denn Horrorfilm auch was, was dich mitgeprägt hat? Und sagte, ja, bin ich bei. Und neben Chris, beziehungsweise Regine, Jesus Cañadas, der bei Suhrkamp seinen ersten Horrorroman auf Deutsch veröffentlicht hat, in Spanien aber ein bekannter Autor ist, auch das Filmgeschäft kennt und der natürlich auch sofort Ja gesagt hat, wir wollen über Horror sprechen. Mein Name ist Thomas Klingmeier und dass ich hier so unhöflich sitze, ich habe ein kaputtes Knie. Ich muss das Bein leider hochlegen und Ihnen die Sohle meines Schuhs entgegenstrecken. Wir versuchen den Abend auf Deutsch zu machen. Es kann sein, dass Jesus das ein oder andere Mal ins Englische rübergeht. Möchte jemand, dass ich dann übersetze, dann bitte jetzt die Hand heben, ganz fair, das mache ich es auch. Aber wenn Sie alle sagen, nee, das Englisch verstehen wir auch ganz sicher, dann übersetze ich nicht. Es geht keine Hand hoch. Sie können ja nachher immer noch rufen, wenn Sie sagen, jetzt weiß ich nicht genau, was er damit gemeint hat. Also, die erste große Frage, die bei Horror immer kommt, ist, warum? Von Menschen, die keine Horrorfilme gucken, warum tut ihr euch das an? Was bringt euch dazu, euch mit so scheußlichem Zeug auseinanderzusetzen? Und da Sie vermutlich alle eine Beziehung zu Horror haben, sonst wären Sie jetzt nicht hier, sind Sie dann wahrscheinlich immer genauso ratlos wie jeder von uns, dass man denkt, wo soll man denn jetzt anfangen oder ist da ein moralischer Vorwurf enthalten? Sprich, alles, was du jetzt sagst, das ist mir völlig egal. Ich wollte dir nur zu verstehen geben, ich halte dich für eine niedere Form Mensch, dass du dich in sowas herumsuhlst. Also jede Antwort wäre sowieso sinnlos. Darum machen wir das jetzt nicht. Obwohl es philosophisch natürlich interessant wäre. Wir machen das nachher mit Ihnen. Dann gehe ich mit dem Mikrofon rum und dann stelle ich die Frage jeden. Nein, wir haben Chris und Jesus gebeten, uns ein paar Filme zu nennen, die für sie wirklich prägend waren, die ihnen nicht aus dem Kopf gegangen sind. Und es sind wirklich nur wenige. Und über die sprechen wir jetzt erstmal, weil alles, was wir sonst theoretisch abfragen würden, lässt sich ja auch so herausbohren. Wir wollten keine Filmstills zeigen, weil es darum geht, was machen Filme denn in uns? Wie arbeiten die denn da? Und weil wir ja als Horrorfilm-Erfahrene oft auch gar nicht die schreckliche Seite sehen, sondern die Anführungszeichen schöne Seite, in uns ist das ja oft ein bisschen anders abgefedert als in jemand, der das sonst nie guckt. Und darum dachten wir, Zeichnungen wäre doch was, weil wir sowieso oft Live-Zeichnen haben. Und darum haben wir Christoph Horch gebeten, der da sitzt, nicht nur heute Abend live zu zeichnen, sondern uns von ein paar Filmen, die uns diese beiden Menschen genannt haben, vorab ein paar Bilder zu machen, weil das ja dann ein völlig anderer Blick auf diese Horrorfilme ist. Und dieses erste Bild, das Sie da hinten sehen, das haben Sie, glaube ich, jetzt auch wiederum alle erkannt. Das ist ein Bild aus Alien. Wer von euch hatte sich den Alien herausgesucht? Da, Chris, das warst du. Dann sage ich jetzt noch, und dann halte ich die Klappe, weil dann darfst du sagen, warum Alien? Dann sage ich jetzt ganz schnell, falls irgendjemand hier ist, der Alien nicht gesehen hat, worum es da geht. Von 1979, Ridley Scott. Eine Weltraumgeschichte, Science Fiction, also das Rationale, das Gegenstück zu Horror eigentlich. Und das fängt auch, scheinbar, aber so dachte man ja damals, ne, diese Art Science Fiction. Es fängt auch an mit einem tollen Raumschiff, sogar als Arbeitswelt, was ganz Neues. Man denkt, das schlägt wirklich einen schönen Kurs in der Science Fiction ein. Wir sind an Bord der Nostromo. wirklich einem Arbeitsplatz einfliegen, denn auch mit gefrusteten Arbeitskräften, die nun hier geweckt worden sind, weil es ein Notsignal gibt. Nach viel hin und her, ob man das tun soll und ob sich das lohnt, wird nachgeguckt, woher dieses Notsignal kommt. Und man findet eben ein Raumschiff und dann leider auch Lebewesen, die man mit an Bord der Nostromo schleppt. Wie Sie hier sehen, unfreundliche Lebewesen, die nicht vorhaben, mit den Mitgliedern der Besatzung der Nostromo sanft umzugehen. Das führt dann zu vielen klaustrophobischen Szenen und Verfolgungen, Getappe, Geschleiche, Geraschele an Bord dieses Raumschiffs, das sich im Nu verwandelt hat in eine einzige große Falle, in der etwas Mächtiges, da sind wir mittendrin im Horror natürlich, der Mensch begegnet etwas Übermächtiges, was ihn mit einer solchen Wucht verfolgt, dass es wie eine Bestrafung wirkt, eine Heimsuchung, also die alten Teufels- und Dämonenbilder kommen uns wieder. Und man muss sich dann tatsächlich dem ausgewachsenen Teufel irgendwann stellen. Das, was am Anfang als Facehugger und im vorigen Bild da war, das hat sich zu was weit Größerem noch ausgewachsen. So. Habe ich das ungefähr richtig dargestellt? Und was daran hat dich jetzt dazu gebracht, diesen Film zu nominieren als einen, den man nicht mehr aus dem Kopf bekommt?
Also der Film ist ja von 79, das hattest du ja vorher gesagt, und da durfte ich noch nicht ins Kino. Also der Film war damals ab 18, ich durfte nicht rein. Das fand ich auf der einen Seite unfair und auf der anderen Seite aber auch verständlich, als ich mir die Aushangfotos bei uns im Kino in Zuffenhausen angeguckt habe. Da gab es noch ein kleines Stadtteilkino, in das man auch nach der Grundschule einfach reingehen konnte. Es war dem Filmvorführer eigentlich wurscht, wie alt man war. Also ich habe da sehr viel gesehen, aber Alien habe ich mich nicht reingetraut. Eventuell hätte er mich dann aber auch doch nicht reingelassen. Ich war dann schon ein bisschen klein. Aber das sind denn Bilder schon allein vom Aushang, die mich nicht losgelassen haben, weil ich sie auch einfach schön fand. Also du hast vorher gesagt, Horrorfilm kann auch in unseren Augen schön sein. Und für mich war das optisch ein unglaublich schöner Film mit schönen Stills. Und ich habe unter anderem Kunstgeschichte studiert und habe meine Magisterarbeit tatsächlich nachher über diesen Film geschrieben, unter anderem. Und zwar ging es da um Filmsetting. Und das ist was, was mich in einem Film, als ich ihn dann zum ersten Mal im Kino gesehen habe, sofort in den Bann gezogen habe. Die Belichtung, die Ausleuchtung, diese Beengtheit von dem Schiff, dann natürlich die Crew, eine weibliche, ich sage jetzt mal Heldin ist es ja eigentlich in dem Sinne nicht, also sie schlittert da eher so in diese Rolle rein, aber es war eine Frau, was natürlich für mich damals auch ganz wichtig war, weil das gab es einfach nicht, also es war so, oder Durchbruch des Feminismus im Horrorfilm 79, dass es eben Ripley gab und Ripley auch überlebt hat. Und ich habe gelesen, dass die Rolle von Ripley eigentlich mit Paul Newman hätte besetzt werden sollen. Ja, sind wir froh, dass es... Ich habe nichts gegen Paul Newman, aber ich bin froh, dass es nicht geworden ist. Sigourney Weaver habe ich doch da schon viel lieber. Ja, also für mich... wie gesagt, ich habe mich da dann wirklich dran mit dem Studium beschäftigt und durfte diese Magisterarbeit auch schreiben, was damals am Institut keine Normalität war, dass jemand über Science-Fiction-Filme geschrieben hat. Normalerweise schrieb man dann über Renaissance oder Barock oder irgendein Schloss. Und ich habe dann eben über Xenomorphen geschrieben. Und ja, der Film wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Ich habe ihn jetzt vor einer Woche auch nochmal gesehen. Und ich finde, er hat nichts an Wirkung verloren. Der ist einfach super gealtert. Das ist ein Meilenstein einfach.
Ja, die Sache ist, der Film ist super mächtig, die Geschichte. Ne? Und es ist klassischer, als man denkt. Weil am Ende es handelt sich um ein Haunted House. Wie sagt man das auf Deutsch?
Ja genau. Spukhaus.
Spukhaus,
ja.
Genau.
Ja, Prinzip schon. Ja.
Genau. Du hast einen Raum, wo verschiedene Leute reingehen und es gibt eine Präsenz, die diese Leute bedroht, sozusagen. Und sie müssen gegen diese Präsenz kämpfen. Ne? Vor mehreren Jahren war ich auf einem Vortrag in Spanien und da habe ich Folgendes gehört. Jemand hat über Alien geredet und er hat gesagt, Alien hat Syntaxis von Science Fiction. Nee, semantisch. Von semantisch ist Science Fiction, syntaktisch ist aber Horror, weil es ist ein Haunted House. Es ist nur von außen, ist es Schiffraum und Technologie und was auch immer, aber was passiert, ist eigentlich Leute, die in einem Haus, in einen Ort gehen, wo dieses Monster gehen. Aber es gibt noch ein Element, der ganz wichtig ist für Alien, und zwar Sex. Sex und Geburt. Das Alien von H.R. Giger ist ein extrem sexuellen Monster. Dieses Monster tut was in deinem Körper. Forcefully. Ne? Und dann hast du eine Geburt. Auch extrem extremely violent. Ne? Something comes out of you. And es ist sehr sinnvoll, dass eine Frau die Heldin oder was auch immer ist, weil es geht auch darum. Ne? Es geht auch um, was der Monster in dir reintut und was rauskommt. Und diese verschiedenen Ebenen machen die Geschichte extrem mächtig, glaube ich.
Ja, das ist super interessant. Also Sex hatte ich mit dem Film noch nie assoziiert. Man lernt nie aus.
Ja, ich auf jeden Fall. Ja.
Also für mich war das eben immer auch so eine Metapher für Krankheit. Also,
Krankheit, ne?
Also auch Krebs oder wie auch immer. Also etwas, was in dir ranwächst und dann eben aus dir ausbricht. Ob das jetzt ein Geschwür ist oder ein Embryo. Ja. Aber ja, klar, also das ist ja auch das Schöne, dass man die Filme in so verschiedenen Arten und Weisen lesen kann.
Wisst ihr, was mir passiert ist? Dieser Film habe ich zum ersten Mal nur gehört. Meine Schwester hat den Film geschaut mit ihrem Freund, also damals Freund, jetzt Mann. Und ich durfte den Film nicht sehen. Ich musste in meinem Raum, in meinem Zimmer bleiben. Aber man könnte alles hören. Und es hat alles in meinen Kopf gespielt. Und es war super mächtig auch.
Also das ist auch noch so ein Punkt, was ich ganz toll finde als Alien, ist der Soundtrack. Und man kann ja eigentlich gar nicht Soundtrack sagen, weil die meiste Zeit hat man ja nur Soundeffekte, also Herzklopfen, dann diese Alarmsirene. Und das ist also wunderschön, der Film ist auch so ein Slow Burner. Also am Anfang passiert wirklich, er ist sehr langsam erzählt und kommt dann unglaublich in die Gänge und das Tempo nimmt immer mehr zu. Und dann am Schluss wird einem der Sound regelrecht um die Ohren gehauen mit Herzschlag, Alarmsirene, hier explodiert was, da explodiert was, jeder schreit. Also das ist dann von 0 auf 100, also super.
Ja. Erinnert ihr euch auf das erste Mal, dass ihr den Chestbuster-Szenen gesehen habt? Für mich war ein Schock, komplett.
Ja, ich war schon ein bisschen vorbereitet, muss ich zugeben, ja, aber ja.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung.
Also der
größere Schock für mich war der Androide.
Ja.
Da. Was ihr aber auch wieder zeigt, was ihr gerade gesagt habt, finde ich so mustergültig dafür, dass jeder seinen eigenen Horrorfilm sieht, wenn der was taugt.
Ja.
Und dass das ja was ist, was man Kunstwerken unterstellt, dass sie für verschiedene Menschen verschiedene Sachen freigeben und für denselben Menschen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, wenn er sich damit auseinandersetzt, immer Neues. Und das ist ja was man den verachteten Genres dann wieder anhängt, dass sie plump seien, eindimensional, dass da nicht viel drin sei oder gar nichts drin, sondern nur Oberflächeneffekte. Und allein jetzt dieses Gespräch zeigt ja schon, ich setze jetzt gerne noch einen oben drauf, einfach um es einmal zu beweisen. Ja, für mich war das auch ganz wichtig, auch gar nicht so sehr der Sex. Mhm. Na, obwohl ich weiß inzwischen natürlich Sigourney Weaver und das ist ja bis heute, kann man jederzeit sofort seltsamste Kommentare auslösen, wenn man im Internet ein Sigourney Weaver-Bild postet. Aber diese Umweltgiftangst und andere Sachen, aber es ist auch ein religiöser Film. Also Science Fiction, als die aufbricht in den Weltall, gibt es ja zwei Deutungen. Entweder so eine modern theologisch aufgeklärte, dort werden wir in irgendeiner Form Gott finden, was theologisch ist. Manche Leute glauben 2001 von Kubrick sei ein Film, der in die Richtung geht. Und die anderen, damit ist es rum. Also mit allem, was wir auf der Erde hinter uns lassen, ne, da gehört dann auch Religion dazu. Wenn wir selber wirklich zu den Sternen fliegen, gar andere Planeten kolonisieren. Und das ist jetzt eine Welt, da sind wir drin in einem arbeitsmäßig, konzernmäßig erschlossenen, wirtschaftlich erschlossenen Weltraum. Und was finden wir? Nicht Gott, aber den Teufel. Der Teufel ist da, der wartet auf uns da draußen, und wir dachten, dass wir die Religion hinter uns haben. Das war für mich immer ein ganz starkes
Ding. Und den sollen wir ja auch noch mit nach zur Erde bringen, den Teufel.
Und dann bringen wir ihn zurück zur Erde, genau. Die fernsten Wege führen uns zurück zu unseren Anfängen. So, jetzt haben wir drücken ein bisschen auf die Tube hier. Wir könnten natürlich jetzt den ganzen Abend über Alien reden. Aber wir haben ja noch manches vor, einen Klassiker, der dann auch ein paar Mal remaked wurde. Invasion of the Body Snatchers von Don Siegel 1956. Wessen Film war das?
Ja, das war auch meiner.
Auch deiner?
Ja, ja.
Den du aber garantiert nicht gesehen hast bei Nein. der Uraufführung. Ich gehe im Schnelldurchlauf durch. Es beginnt, wie viele Filme der 50er Jahre, in einer amerikanischen, also kalifornischen Provinzidylle. Da ist das Leben ganz heimelig, mit einer kleinen Ausnahme. Manche Menschen fangen an, sich seltsam zu bewegen, seltsam zu gebärden, sehr gefühllos durch die Gegend zu stapfen. Und man entdeckt dann, dass in dieser Stadt, in Häusern, in Kellern, um Häuser herum, große Bohnenschoten liegen. Also mannsgroße Bohnenschoten, die eben auch beginnen, immer mehr wie ein Mensch auszusehen. Und zwar wie ein spezieller Mensch. Ein Mensch, der in dem Haus wohnt, in dem die Bohnenschote platziert wurde. Diese außerirdischen Samen, die da heranwachsen, bilden ein Duplikat des Menschen. Was für die, die darüber Bescheid wissen, und es ist ja ein Szenario des Wahnsinns, um mich herum sind lauter Replikanten. Die Originalmenschen sind abgestorben, ersetzt durch gefühllose andere Wesen, was für die sehr gefährlich wird, weil diese anderen Wesen ja eine Karikatur des amerikanischen Provinzlebens, also einschließlich Behörden, Polizei zum Beispiel, Feuerwehr und so weiter, darstellen. Und Don Siegel ließ das im Original damit enden, dass ein Überlebender dieser Attacke versucht, den Rest Amerikas zu warnen, weil von dieser kleinen, jetzt völlig übernommenen Stadt aus auf Lastwagen wie anderes Erntegut diese Bohnenschoten in die umliegenden Kleinstädte und dann halt auch Großstädte gebracht werden sollen. Man spricht da von der Invasion from Within. Die Invasion von innen, nicht die von außen, also fliegen die Untertassen, landen und so. Warum, du hast es nicht bei der Uraufführung in Zuffenhausen gesehen? Nein. Dazu ist es zu alt. Wann kamst du zu diesem Film und wie und warum ist er dir so im Gedächtnis?
Also den habe ich leider nie im Kino gesehen. Übrigens gab es sagen wir es mal, positiv ausgerichteten Schluss auch nur auf Druck des Studios. Ne? Also
eigentlich das ist ja der negativ ausgerichtete.
Ah, okay, genau.
Den positiv ausgerichteten musst du erzählen.
Ja, also es gibt noch eine Rahmenhandlung bei dem Film, dass eben der Protagonist über diese Invasion berichtet und ihm dann auch geglaubt wird, also so in der Kurzversion, und dass man eben versucht, was dagegen zu unternehmen. Aber das war, der Film beruht ja auf einem Roman. Das war nicht das Ende des Romans, aber das Studio wollte eben dieses Ende. Und ja, das ist was mir natürlich auch nicht so gefällt. Das Schöne an Horrorfilmen ist, finde ich, ist ja auch, dass sie meistens schlecht ausgehen. Und das ist was ich sehr gut finde in der Unterhaltungsindustrie, in der es immer darum geht, Happy Ends zu schaffen. Wo wir wahrscheinlich auch als Autoren, als Autorin damit zu kämpfen haben, dass der Verlag immer sagt, oh Gott, offenes Ende, oh mein Gott, jetzt geht es schlecht aus, nee, da musst du dir was anderes überlegen. Und das ist auch ein schöner Beweis dafür, dass es damals auch schon so war, wahrscheinlich noch viel mehr als heute. Nee, den Film habe ich im Fernsehen gesehen, und zwar habe ich eine Phase gehabt, wo ich Klassiker des Horrorgenres nachgeholt habe. Also ich bin relativ liberal aufgewachsen und durfte mir auch nachts Filme angucken, wenn meine Eltern nicht da waren. Und da gab es ja dann so, als es noch drei Programme gab im deutschen Fernsehen, gab es ja immer die Nachtsendungen und der fantastische Film und so. Und da war also mein erster Horrorfilm, ich weiß nicht, mit 12 oder so, war zuerst The Fog, Nebel des Grauens, und dann Poltergeist. Und das hat mich also völlig von der Rolle gehauen. Also besonders Poltergeist, ich glaube, ich konnte Monate nicht richtig schlafen. Und dann habe ich.
Wie alt warst du? Wie alt?
12 oder so. Also cool. Ja. Und also den Film habe ich mir übrigens nie mehr wieder angeguckt. Also der, den hätte ich eigentlich auch, aber dafür hätte ich ihn mir wieder angucken müssen. Ich gucke mir den nie mehr wieder an. Und dann habe ich beschlossen, als ich älter geworden bin, ich muss die Klassiker alle nachholen. Und dann gab es das kommunale Kino in Stuttgart, dann gab es die Jack Arnold rein und so. Und dann habe ich mir diese ganzen Filme aus den 50er angeguckt oder auch diese Universal Horror Sachen, Karloff, The Mummy, verschiedene Dracula-Filme. Und Invasion of the Body Snatcher steht praktisch stellvertretend für diese Phase in meinem Leben, wo ich versucht habe, das alles zu kompensieren und die Entwicklung des Horrorfilms irgendwie nachzuvollziehen, sodass ich kapiere, wie es zu sowas wie Poltergeist gekommen ist. Aber faszinierend ist natürlich auch das Thema der leere Mensch, der edelfiltrierte Mensch, der besetzte und besessene Mensch, das ist ja ein Thema, ja, was in der Science-Fiction natürlich auch sehr oft vorkommt, ein Thema, das ich auch sehr mag. Und dann hatte dieser Film natürlich auch noch diesen politischen Überbau mit McCarthy-Ära und Antikommunismus und so weiter. Wir werden alle infiltriert. Also da schwingt auch ganz viel mit, was man lesen kann in diesem Film.
Ja, ich glaube, es gibt fast keine andere Interpretation von dem Film. Ne? Man sieht das am Ende, wo die Hauptfigur, der Hauptdarsteller sagt, a world where everyone is the same, what a world. Ne? Weil es ist wirklich, was die Aliens hier machen. Ne? Alle werden das Gleiche, genauso wie in Kommunismus. Und das ist schreckend für die Amerikaner, die den Film gemacht haben. Den Film finde ich auch faszinierend deswegen. Ne? Weil man sagt immer, Science Fiction redet über den Gegenwart, aber es handelt sich um die Zukunft, aber um den Gegenwart zu retten. Aber ich glaube, das macht auch Horror. Und das ist ein super Beispiel dafür. Die Leute, die diesen Film gemacht hatten Kommunismus im Kopf. Aber die wollten nicht direkt über Kommunismus reden, sondern sie wollten eine spannende Geschichte schreiben. Also filmen.
Also auch da wieder, es gibt mehrere Interpretationen, also
meinst du?
Drei, also immer die gleiche, da steckt natürlich was dahinter. Es ist nicht einfach eine Geschichte über Außerirdische, die mit dieser vegetarischen Methode der Machtübernahme hier auf Erden kommen, sondern die drei Interpretationen sind tatsächlich, Jesus hat es gerade gesagt, es ist die Kommunistenangst von damals. Also dass der Kommunismus langsam ausgehend von der kommunistischen Partei Amerikas und eingeschleusten Sowjetagenten Amerika von innen auffrisst. Also dass meine Nachbarn jetzt so gefühllose Monstern sind, mit denen ich nicht mehr reden kann und die nicht so ticken wie ich, das liegt daran, dass sie jetzt Kommunisten geworden sind, Linke.
Ja. Sie sind genauso wie du, aber die sind nicht wie du.
Das ist ja die Ära damals, ganz klar. Aber es gibt auch, weil wir ja mittendrin sind schon im McCarthyismus, es gibt ja auch die umgekehrte Argumentation, wie bei High Noon übrigens ja auch, dem Western von Fred Zinnemann, die sagen, nein, nein, es geht nicht gegen die Kommunisten. Gemeint ist, das sind Rechtsradikale geworden, die jeden Abweichler, und Abweichler ist dann eben, wenn man noch ein Mensch ist und kein Pot-People, das ist ja auch ein Ausdruck, der sich bis heute erhalten hat und wo manche Leute gar nicht wissen, woher dieses für gefühlloser Zombie, für so Massenmensch gleichgeschalteter, wo das herkommt, aus diesem Film und dem Roman von Jack Finney, The Pot People Are Here, dass es die McCarthys sind, die Rechtsradikalen, die jetzt alle anderen ausmerzen wollen und verfolgen und kleinkriegen. Und Don Siegel, dem Regisseur, waren beide Interpretationen ein bisschen unangenehm. Als der später gefragt wurde, der robbte dann ein bisschen weg und sagte, ja, ihm sei es eigentlich insgesamt um die Entwicklung der Gesellschaft gegangen, diese konsumistische Gesellschaft, die Leute alle verdumme und so Konsumzombies mache, das sei es. Klang jetzt für mich nie so wirklich glaubhaft von 1956, dass das sein Ansatz gewesen ist, sondern das andere nicht merkte. Aber das Studio hat es gemerkt, dass da irgendwas viel zu politisch ist. Das Ding ist gestartet als Billigfilm. Es war Teil eines Doppelprogramms.
Ja, es war ja auch sehr billig
produziert. Und hat dann hinterher ein Schweinegeld gemacht, womit die nicht gerechnet hatten. Aber sie hatten damit gerechnet, dass es Ärger geben wird und sagten, darum so läuft das nicht. Ja, du kannst auch einen Billigfilm nicht damit aufhören lassen, dass Amerika untergeht durch Bodenschoten. Du machst uns bitte eine Rahmenhandlung. Die Chris hat es erwähnt. Und die Rahmenhandlung war, es beginnt damit, dass eben der gerettete Alarmschläger am Anfang seine Geschichte erzählt und sagt, ich bin nicht verrückt, das ist wirklich passiert, ihr müsst was unternehmen, ihr müsst uns schützen. Und am Schluss, nachdem in Rückblende sozusagen der ganze Film erzählt wird, sagen die, okay, wir müssen was unternehmen. Da wird dann auch gerade klargemacht, wir haben gerade die Havarie solch eines Lastwagens. Der Beweis ist da, auch in unserer Stadt, wo der hingeflohen ist. Hat es jetzt die Port People? Das stoppen wir jetzt. Also ein unglaublich dünnes, dämliches, positives Ende. Und wo Siegel wirklich sehr geflucht hat, aber so kam es erst mal ins Kino. Wenn Sie heute eine DVD kaufen, ist es alle wahrscheinlich höchstens als Zusatzmaterial drauf. Man hat es dann wieder weggenommen, zu Recht. Also Horror, auch in dieser, dieser zum zweiten Mal Science-Fiction-Variante, vieldeutig interpretierbar, ändert sich auch mit der Zeit. Wenn wir nochmal 20, 30 Jahre warten, falls dann noch jemand Schwarz-Weiß-Filme guckt, es ist ein Schwarz-Weiß-Film, wenn die Fähigkeit noch da sein sollte, aber die historische Erinnerung weg ist, dann käme niemand auf die Idee, dass es Kommunistenangst ist oder dass es McCarthyismus ist, vor dem gewarnt wird, sondern dann wäre vielleicht Siegels Interpretation Konsumgesellschaft oder sonst irgendwie Gleichschaltung durch irgendwelche Banalitäten, wäre dann vielleicht die, die den Leuten am ehesten käme. Also vielleicht verändert sich der Film mit der Zeit. So, dieser Besuch hier in einer Höhle bei einem Skelett gehört zum Empty Man. Der Empty Man ist der neueste Film, den wir hier drin haben. Der ist gedreht worden 2017 und dann sogar 3 Jahre später erst ins Kino gekommen, weil ihn das Studio für eine gescheiterte Sache hielt. Das Studio meinte, auweia, höchstens Direct-to-DVD. Das beginnt in Nepal eben mit der Entdeckung eines solch seltsamen Skeletts, sichtlich kein Mensch, und da, oder eine besondere Art Mensch, und daraufhin Erscheinungen, Veränderungen, Verhaltensveränderungen, Eindringen einer Wesenheit in Personen und daraus folgende Gewalttat. Diesem Vorspiel folgt dann das Hauptspiel in den USA. Menschen, wie sich das so, diese Einschleichungsfilme dann, kann man das ja nennen, diese Wesenheit ist mit in die USA gekommen und treibt weiter ihr Unwesen, übernimmt den Geist von Menschen, bringt Menschen dazu, Böses zu tun. Es ist eine Wesenheit, die man herbeipfeifen kann, also die dann nicht kommt in der Körperlichkeit, aber man ruft ihre Macht auf, wenn man eine leere Flasche auf einer Brücke findet und da hineinpfeift. Das ist die Billigmythologie erstmal dieses Films. Und dann stellt sich aber heraus, hinter dieser Einzelerscheinung steckt bereits ein Kult. Also es gibt quasi eine Untergrundkirche, auch in den USA bereits, dieses Empty Man. Ein klassisches Geheimgesellschaftsmotiv. Und hier sieht man dann schon, dass das eigentlich nicht gut ausgehen wird für diejenigen, die von dieser Geheimkirche und vom Empty Man wissen und vielleicht was dagegen unternehmen wollen. Aber dieses Bild täuscht in gewisser Weise auch, weil, aber das verrate ich Ihnen jetzt nicht, weil die Wahrscheinlichkeit ja wächst mit diesen Filmen, dass einige hier sind, die sie noch nicht gesehen haben. Es gibt da dann schon durchaus noch einen Kniff. Und du hast so genickt, Jesus, das war deiner.
Von beiden,
nein, auch glaube ich. Beide.
Du, dir nicht?
Du. Dann, warum?
Nee. Nee, kenn ich nicht. Ich glaube, Thomas, du hast schon zu viel erzählt.
Es ist ja.
Am besten, ich empfehle immer, diesen Film also komplett blind zu gucken. Für mich ist ein totaler Film. Für mich ist der beste Film der 21. Jahrhundert in Horror. Es gibt viele Filme, die ich mag von den letzten 20, 24 Jahren. Hereditary zum Beispiel oder die ganzen von James Wan. Aber dieser Film macht mich verrückt, komplett verrückt. Ich glaube, dieser Film ist ein Katalog von den größten Themen von den 21. Jahrhundert in Horrorfilme. Es gibt ein bisschen Teenage-Horror, aber es gibt auch ein bisschen Sekten, es gibt auch ein bisschen Creepypasta, es gibt auch ein bisschen Paranoia, es gibt auch ein bisschen philosophisch, ein bisschen Lovecraft, alles zusammen. Aber es macht Sinn. Es macht kompletten Sinn. Der Film dauert 2,5 Stunden oder so. Es läuft wie verrückt und alles macht Sinn. Und es ist auch Multilayer, Multi-Ebene. Und es ist ein Festival von Callbacks, von Sachen, die am Anfang geschaut werden, also gezeigt werden, und am Ende du verstehst, warum sie am Anfang waren. Es ist wirklich ein Masterclass, von wie man eine Horrorgeschichte erzählt, mit verschiedenen Themen, die alle zusammenpassen. Mehr soll ich nicht sagen, weil wenn ihr den Film nicht gesehen habt, wie gesagt, ein Abend könnt ihr 2,5 Stunden dafür investieren, weil es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein super Film.
Es war kein Sprechfehler. Er ist, also ich glaube nicht ganz 2,5, aber deutlich über 2 Stunden, 2 Stunden 10 oder so.
Oder 20.
Was ihm auch vorgeworfen wurde. Ich muss dazu sagen, das finde ich jetzt starke Worte. Jesus sagt, der stärkste Horrorfilm des 21. Jahrhunderts bisher. Der hat die Kritik sehr geteilt, und zwar anfangs in mindestens 80% negativ, und zwar richtig negativ. Ja. Also bitte weg, bitte gleich Mülleimer. Das ist ja eine Beleidigung des Genres. So, das war der Tenor, und 20% zwischen, ja, kann man haben, bis hin zu, aber super, endlich mal wieder richtig und was Frisches. Und das muss man gesehen haben. Und das hat sich dann langsam, glaube ich, gedreht via Fandom, sodass mehr und mehr diese Stimmen die Oberhand bekamen, die sagten, den habt ihr im Kino nicht gesehen, den hat da kaum jemand gesehen. Besorgt euch mal eine Blu-ray, das ist der Geheimtipp der letzten Jahre. Also Jesus-Interpretation beginnt sich durchzusetzen, aber ganz interessant halt auch zwischen der völligen Verdammung für den Mülleimer, keine einzige Idee drin, und die dann noch ausgewalzt. Ne? Also dieser Sache. Chris, hast du ihn
gesehen? Und ein kleines Detail, das ich über diesen Film liebe, den findet ihr auf Disney Plus. Besser kann es nicht sein.
Ja. Ja, man muss nämlich sagen, das produzierende Studio war 20th Century Fox, die von Disney gekauft wurden. Genau. Und die also im Niedergang, im Moment ihrer Schwäche auch sagten, das können wir nicht rausbringen, wir können uns nicht noch einen Flop leisten, wir werden gerade gefressen. Und dann wurde es quasi der letzte Film der Fox, als sie noch Fox war. Dieses Ding, das erst nachdem es die Fox schon nicht mehr gab, also sie jetzt halt ein Sublabel ist als 20th Century von Disney, dann zu Ehren kam. Das ist auch noch so eine ganz seltsame Nachlebenswolte.
Ist das Leben nicht schön?
Ja, Frank Capra. Ausnahmsweise kein Horrorfilm, aber ein übernatürlicher. Chris, hast du den gesehen?
Nee, ich habe nicht gesehen, aber da jetzt auf Disney Plus ist ja kein Thema. Ne?
Also kann ich wirklich nur empfehlen.
Ja. Gut, gehen wir zum Nächsten. Der Nächste ist vielleicht hier der interessanteste für euch, weil ihn einige nicht kennen werden. Auf Deutsch heißt er Ein Kind zu töten. Ein spanischer Film von, ich gucke nach, 1976. Gell, Jesus?
1976.
Ja. Von, korrigier mich, wenn ich das falsch ausspreche, Narciso Ibáñez Serrador.
Perfekt.
Also jemand, den Sie jetzt vielleicht auch nicht so im Kopf haben, aber das spanische Horrorkino ist ja ein großes, das zumindest. Und 76 liefert es ja fast skandalöse Bilder. Was jetzt Christoph nicht gezeichnet hat hier ist, der beginnt mit Dokumentaraufnahmen aus Kriegen und aus KZs. Schwarz-weiße Dokumentaraufnahmen, erstmal die Grauen zeigen, und wenn Sie ein paar der Szenen gesehen haben, Kinder als Opfer dieser Kriege und Gewalttaten und des Holocaust. Und dann springt darüber in Urlaubsstimmung ein Pärchen, sie schwanger, das Urlaub macht und auch auf eine Insel rüber möchte. Also noch ein bisschen abgelegener. Und schon die frühen Bilder dieses normalen Urlaubs sind spooky, irgendwie daneben. Man denkt, vielleicht kommt es auch daher, dass ich jetzt direkt vorher, bevor ich in die spanische Urlaubswelt gehe, KZ-Bilder gesehen habe. Aber ich glaube, es liegt auch in den Bildern drin. Und als die auf diese Insel kommen, wo sie sich einmieten möchten, stellen sie fest, wir finden hier erstmal keine Erwachsenen. Es ist leer, es ist menschenleer. Also alles sauber aufgeräumt, keine Menschen da. Und die Kamera zeigt dann aber ab und zu Kinder, die diese Erwachsenen beobachten. Und nach einiger Zeit ist dann klar, diese Kinder haben dort ja nicht nur einfach die Macht übernommen, sondern haben die Erwachsenen weitgehend ausgerottet, anders kann man es nicht sagen, mit so einer Mischung aus kindlichem Schabernack, als sei das ein Spiel, und unglaublicher Grausamkeit und Wut. Also, das führt dann dazu, dass die Frau dieses Pärchens um sich Angst hat, nicht durch die Bedrohung der Kinder von außen, sondern das Kind in sich drin, also so eine Alien-Geschichte. Sie sagt, selbst dieses Kind in mir drin hat reagiert auf das, was hier mit den Kindern los ist. Das tut mir gerade weh, das will mich umbringen.
Krass.
Und
also ich habe den Film auch nicht gesehen. Das
kann ich im Film auch, ja.
Der Titel, also warum sollte man ein Kind töten können oder wer kann ein Kind töten? Ein Kind zu töten ist ja auch im Deutschen halt mehrfach auslegbar, wie der volle Satz lauten würde, ist eben, dass die immer wieder sich in direkter Konfrontation finden mit den Kindern oder in Nothilfesituationen, wo sie vielleicht andere der letzten versteckten überlebenden Erwachsenen noch retten könnten, wenn sie jetzt gewalttätig gegen diese Kinder vorgingen. Aber kann man das, wenn die da so vor einem stehen? Das sind keine Zombie-Kinder. Die stehen oft still da, abwartend, wirken manchmal hilflos oder eine Gruppe einfach verspielt, und dann dieses Kichern geht aus Fröhlichkeit dann immer wieder über in sowas ganz Dämonisches und Abartiges. Aber es kann auch Kinderkichern sein. Und das ist die große moralische Herausforderung dann mit auch dieses Films. Können wir Kindern was antun? Und ich vermute mal, Jesus, es ist dein Film, den du herausgesucht hast.
Ja, ja. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal, weil ich einen spanischen Film hier bringen wollte. Zweitens, weil ich glaube, es ist ein Film mit Cojones. Also es ist wirklich ein Film.
Muss ich nicht übersetzen, oder?
Ja, muss man übersetzen. Ne? Es ist ein ganz mutiger Film. Es gibt keine Erklärung. Es gibt nur 8 Minuten vielleicht von, wie du gesagt hast, Dokumentarfilme von Kindern, die in der Realität geleidet haben. In Konzentrationslager, in verschiedene Perioden der Geschichte. Und das ist die einzige Erklärung des Filmes. Irgendwann, in diesen 8 Minuten, die sich wie 2 Stunden anfühlen, verstehst du, die Kinder haben die Nase voll. Punkt, Schluss. Man braucht keine Erklärung mehr. Und es gibt einen dritten Grund dafür, dass ich diesen Film ausgewählt habe. Und zwar die Sonne. Ich beschäftige mich mit Horrorgeschichten. Ich schreibe Horror. Und Horror ist traditionellerweise spielt in der Dunkelheit. In der Friedhöfe, in Kirchen, in gotische Häuser und immer mit dem Vollmond. Und dieser Film ist genau das Gegenteil. Und es ist eine Sache, das mich fasziniert. Ich habe es auch versucht, in ein paar von meinen Büchern zu machen. Und zwar Horror unter der Sonne, Horror im Ballermann. Ja, genau, genau. Weil du denkst an Ballermann und du denkst an die Küste und du denkst an eine Insel in Spanien. Und man denkt genau das Gegenteil, was Horror sein sollte. Aber hier hat man Horror unter der Sonne. Hier, der Film ist wirklich heiß. Man merkt, wie heiß in dem Film ist. Ne? Und du hast fast kaum Szenen, vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten in dem ganzen Film, wo es dunkel ist. Es ist immer extrem körperlich, extrem sweaty. Wie sagt man sweaty?
Verschwitzt.
Genau.
Schwitzig.
Genau. Ja. Und, aber es macht Angst. Also es spielt auch mit den Themen von Angst und von Horrorfilmen. Und was ich auch faszinierend finde, ist, dass es Kinder sind. Aber es sind nicht, wie du gesagt hast, Zombie-Kinder oder Monster-Kinder. Die Kinder werden nie als Monster gezeigt. Sie spielen die ganze Zeit. Und die Gewaltszenen sind wirklich Explosionen. Aber auch in diesen Explosionen spielen sie. Es ist ein Spiel für die Kinder. Und was du hier hast, hast du in 1000 Filmen gesehen mit Zombies oder in Western mit Indianer oder eine Gruppe von Feinden, die gegen dich sind. Es ist ein typischer Stil von einem Western. Ne? Aber es sind Kinder, die da sind und dich bedrohen, aber es ist die Ebene von Innocence. Wie sagt man Innocence?
Unschuld.
Genau, Unschuld. Aber was die Kinder in diesem Film machen, zusammen. Ne? Und genau, die Monster gegen den, mit den Unschuld zusammen, finde ich super. Und man muss nicht vergessen, dass es 76 ist. Es ist vor viele, viele Filme, die auch diesen Themen angesprochen haben. Und deswegen finde ich den Film super.
Ja. Wobei er natürlich eine Ebene es noch weiter dreht. Mhm. Es könnte ja ein verabredetes Kinderspiel sein, das ins Monströse entgleitet ist, wir bringen die Erwachsenen um, aber am Schluss ist ganz klar wieder diese Ausbreitungsgeschichte. Ja. Diese Kinder werden diese Insel verlassen und ihre Botschaft sozusagen, ihre Mission verbreiten. Und die Mission, die Botschaft ist, wir spielen die Erwachsenen weg. Sage ich es jetzt mal auf diese Art.
Wir machen, was du am Anfang gesehen haben, aber mit den Erwachsenen.
Ja.
Was du in den Dokumentarfilmen von Anfang gesehen hast, jetzt sind die Erwachsenen dran.
Ja. Also ein in sich völlig irritierender Film, weil man schon deuten kann, dass die Kinder jetzt sagen, die Erwachsenen haben die Welt ruiniert, aber sie tun gerade genau das, sie werden extrem gewalttätig, was sie den Erwachsenen vorwerfen, und sie werden ja unweigerlich erwachsen werden, weil wir ja nicht von einem Horrorfilm reden, die sind ja nicht verwandelt in was anderes, das sind jetzt nicht kleinbleibende andere Wesen, sondern es sind Kinder, die dann irgendwann auch erwachsen sein werden, nachdem sie die Erwachsenen ausgerottet haben. Also es ist ein zusätzlich irritierendes Ding. Und wenn Sie jetzt alle denken, warum kenne ich den nicht? Also vielleicht, wer kennt ihn denn?
Ja. Kann ich auch empfehlen.
Das ist die Frage, die sich haben gestellt. Das sind die 70er Jahre, wo Sie in Amerika ja ganz viele Horrorfilme haben, die auch die Vietnam-Erfahrung verarbeiten. Und also nicht nur, was haben wir in Vietnam getan, sondern auch, wie sind wir zu Hause miteinander umgegangen, in welcher Verrohung, also Polizisten schießen protestierende Studenten nieder, Rednecks aus dem Hinterland sagen, wenn sich hier ein Langhaariger blicken lässt, in meiner Provinz verlässt er die nicht lebend. Und so kommt es dann zu Texas Chainsaw Massacre, The Hills Have Eyes und allen möglichen amerikanischen Horrorfilmen, die wir heute eher kennen. Und da haben wir was Europäisches, viel näher aus dem Nachbarland, aus dem Haupturlaubsland sogar von Deutschland. Und der Film ist in Deutschland unbekannt. Die einfachste Erklärung und Warnung, die ich eben habe, ist, was wir so haben, ein Vorrat an Bildern im Kopf, ist ganz stark von der Kulturindustrie und deren Verteilmechanismen und deren Verteilmacht bestimmt. Denn der Film hält mit allem mit, was die Amerikaner um die Zeit geliefert haben. Aber es liegt daran, oder hast du eine andere Erklärung, Jesus, warum der Film hierzulande völlig in der Versenkung verschwunden ist und nur extremen Horrorhistorien versessenen Filmfreunden.
Ich glaube, Horror war nicht so. Also Franco war gerade tot und die Industrie in Spanien war eher für erotische Filme und ganz klassische so Richtung Neorealismus, aber mit Komödie. Weißt du, dieser Film war wirklich ein komisches Beispiel. Und auch in Spanien ist es nicht mega bekannt. Es war wirklich...
Also er ist auch in Spanien ein obskurer Film.
Ja, total. Total. Ja. Also die Szene in Spanien in den 70er Jahren hatte nichts mit Horror zu tun. Nee, leider nicht.
Ja. Wann kam das? Wann kam das, dieses
ich spanische Zuwendung zum Horror? In den 90er Jahren.
Dann gehen wir eins weiter wieder. Diese fröhliche Frauengemeinschaft, tatsächlich ein weibliches Ensemble in einem Horrorfilm, was nicht allzu gewöhnlich ist. Damals, der ist von 2005. The Descent, ein britischer Film, der aber so tut, als würde er in Amerika spielen, obwohl er in Schottland gedreht ist. Diese Frauen, die auch eine Vorgeschichte haben, eine kleine, da wird was davon erzählt im Film, die jetzt aber... nicht wichtig ist, beschließen eine Höhlenexpedition. Spelunking, wie die Amerikaner ja sagen. Und diese Höhlenexpedition soll eigentlich in den bekannten Teil einer Großhöhle führen, wie aber nach kurzer Zeit die Führerin zugeben muss, sie hat sie in den noch unerforschten Teil, in den unerschlossenen Teil dieses riesigen Höhlensystems geführt. Was nicht so schlimm wäre, wenn nicht ganz früh eben jemand einen Schaden erleiden würde. So wie ich, nur schlimmer. Also gebrochenes Bein mitten in der Höhle. Sehr blöde. Und hier wird uns niemand finden. Und dann taucht was auf, was noch ein bisschen übler ist als irgendwelche Stellen, über die man stolpert. Nämlich seltsame Wesen. Ein bisschen menschenartig und ein bisschen grottenolmartig. Und die sind nicht sehr gastfreundlich. Kann sich's dann vorstellen, wieder unterirdisches Höhlensystem. Da draußen ist das Fremde, das Dunkle, das sich hier besser auskennt als wir. Wir sind plötzlich die Fremdkörper. Wir sind plötzlich die Nicht-Angepassten, trotz all unseres Zeugs, was wir dabei haben, unseres Expeditionszeugs. Wir werden gejagt. Das eine ist, die sind natürlich Opfer, aber das andere ist, auch innerhalb der Gruppe setzt eine Verrohung ein in diesem Überlebenskampf. Da geht es auch ganz klar darum. Und diese Leute haben auch Hader miteinander, der nicht nur damit zu tun hat, wer ist als Erster an diesem Stückchen Höhle, das aussieht nach Ausgang. Wer schafft es dahin, während hinten die anderen gefressen werden, wenn man Zeit zur Flucht hat. Es gibt noch ganz andere Spannungen in der Gruppe. Das ist The Descent. Wessen Film war das?
Das ist meiner.
Das ist deiner.
Mhm. Ja, auf den ersten Blick können wir sagen, das ist so eine typische Horrorschlachtplatte. Sieht man jetzt ja auch schön an dem Still. So, es macht so den Eindruck nach Hausmannskost, also da ist alles dabei. Ja. Also es gibt die Angst vor eben der Dunkelheit, die Angst vor Monster, die in Dunkelheit lauern könnten, die Angst, ich komme hier niemals mehr raus, die Angst vor Höhen, die Angst vor Tiefen, also da wird wirklich alles angekratzt. Mich hat der Film damals interessiert, weil ich auch so eine Höhlenphase hatte, sage ich mal. Also ich habe sehr gerne Höhlen erkundet, unter anderem auch eine Höhle, in der man nur kriechen und robben konnte. Das kommt hier auch drin vor. Also ich leide nicht unter Klaustrophobie. Ich hatte jemanden in der Gruppe, der hat da in dem Moment festgestellt, er leidet unter Klaustrophobie. Das
in dem Moment.
In dem Moment, genau. Es war nicht sehr lustig. Also das hatte sich alles dann in diesem Film dann so wiedergespiegelt, als ich im Kino saß und den so gesehen habe. Und es war auch ein schönes Kinoerlebnis, sage ich mal, trotzdem des Inhalts, weil ja, manche Filme muss man im Kino sehen. Das hat man wirklich gemerkt, da war eine wahnsinnige Spannung im Saal. Der Saal war knallevoll, neben mir saß eine wildfremde Frau, die hat irgendwann meine Hand genommen, hat sie zerquetscht. Also die Leute haben geschrien, also da war wirklich, das war, so muss Kino funktionieren beim Horrorfilm. Aber trotz dieser Hausmannskost, Schlachtplatte und alles, was da noch an Klischees drin sein mag. Wie der Thomas schon gesagt hat, es gibt eben auch diese menschliche Ebene, die ich beim Horrorfilm total spannend und interessant finde. Und dafür soll der Film auch stellvertretend stehen, eben die Gruppendynamik einfach. Da werden Leute, die sich eventuell nicht kennen, eingeschlossen. Meistens spielt es ja doch in einem Locked Room, Locked Setting, so wie jetzt auch bei Alien im Raumschiff oder jetzt hier eben in dieser Höhle. Man kommt nicht mehr raus, man muss miteinander klarkommen. Gesellschaftliche Stellungen spielen überhaupt keine Rolle mehr, ganz egal, wer mein Boss ist oder wer Arzt ist oder wer beim Militär ist. Leute vom Militär sterben sowieso bei Horrorfilmen immer als Erste. Auch der Arzt kommt meistens nie lebend raus. Also an die sollte man sich nicht halten. Ganz egal, welche Stellung du hast, du musst dich irgendwie miteinander arrangieren. Wer kooperiert mit wem, wer wird von wem hintergangen, wer hat Beef mit diesem und jenem, das sind auch alles Fragen, die finde ich für Romane zum Beispiel auch unglaublich wichtig, auch fürs Schreiben wichtig. Und das hat der Film auf jeden Fall. Also da spielt sich ganz viel in der zwischenmenschlichen Ebene ab. Und ja, man kann vielleicht auch so sagen, das scheinbar schwächste Glied der Gruppe ist die einzige, die dann am Schluss überlebt, zumindest bis die Kamera stoppt, weil danach ist klar, sie wird es nicht schaffen. Aber das letzte Bild, was man als Zuschauer von ihr sieht, ist, dass sie noch lebt. Aber sie hat auch mit einem Trauma zu kämpfen und der Film redet auch darüber, wie sie ihr Trauma bewältigt oder gegen ihre inneren Dämonen auch kämpft, indem sie eben gegen diese Grottenolm-Mensch-Mischlinge sich zur Wehr setzt. Also toller Mix einfach.
Dieser Film ist für mich frustrierend.
Okay.
Weil jeder liebt diesen Film und ich habe den gesehen und ich will nicht unsympathisch klingen, aber es hat mir nichts gesagt. Es hat mir null angesprochen.
Ja.
Null. Aber jeder ist so begeistert von dem Film, genauso wie du. Und ich habe viele Leute, viele gute Freunde, deren Geschmack ich schätze. Ne? Und alle reden super über diesen Film. Und vielleicht hast du den Grund gesagt. Vielleicht ist es, dass ich den Film zu Hause auf meinem Laptop gesehen habe und nicht im Kino. Vielleicht soll ich versuchen, genau in Berlin was zu suchen, wo der Film im Kino läuft und den sehen. Weil mir hat es nicht null angesprochen. Null
also
angesprochen.
Das kann ich aber ein Stück weit wirklich nachvollziehen, weil wie gesagt, ich habe es ja erwähnt, das ist schon ein Aneinanderreihen an bekannten Tropen, die man einfach kennt vom Horrorfilm. Aber ja, also im Kino war das Erlebnis schon enorm. Also ich habe ihn jetzt auch nochmal auf Blu-ray geguckt. Es gibt schon enorme eklige Szenen im Film. Aber dieser Team-Spirit, der dann nachher aufbricht, finde ich schon auch sehr interessant.
Ich kann dich jetzt aus der Watsche holen, Jesus, damit du nicht allein so unsympathisch da sitzt.
Sorry.
Ich habe ihn jetzt noch nicht wieder geguckt, muss ich zugeben, aber das sagt auch was, weil ich habe ihn in der Pressevorführung damals gesehen, als er ins Kino kam, und er hat auch mich total kalt gelassen oder mich damals geärgert, aber so unterschiedlich sind die Blicke eben auf Filme. Ich weiß, dass ich dachte, also wenn du mir Creatures zeigen willst und so eine Höhlenwelt, dann mach es richtig. Und mogel dich nicht damit raus, dass du hier im Dunkeln arbeiten kannst und die Effekte billig halten, weil es halt unter der Höhle ist. Und wenn du mir diese Gruppendynamik zeigen möchtest, dieser Frauen, hättest du das, was du da erzählst, viel besser bei einer Tupperware-Party erzählen können, die entartet, und hättest die Leute nicht ins Dunkle stopfen müssen nach unten. Das war damals meine Reaktion so drauf. Und ich hab dann kurz überlegt, will ich nochmal gucken, und dachte, nee, weil ich bin bestimmt der Einzige, der so miesepetrig ist, und dann kann ich das sagen.
Du bist nicht allein.
Jetzt nimmst du mir diese Last und aber das typisch zwei schön, Männer, die den Frauenfilm nicht mögen, und die Frau, die sagt,
ich gute Sache. Das ist ja kein Frauenfilm, nur weil nur Frauen mitmachen. Also man könnte auch Frauen sagen, also es ist ja ein reines Frauenensemble, wie du ja schon gesagt hast, aber Frauen sind nicht die besseren Menschen, also die schlachten sich da unten ja auch gegenseitig ab. Aber ich finde es schön, dass ihr anderer Meinung seid. Also wir sind jetzt mal, das ist gut.
Nee, also so Harmonie bei Filmen ist ja nur bis zu einem gewissen Grad erträglich. Ne? Dann muss man, sonst gibt es ja kein Gespräch. So, der letzte Klassiker, den wir haben, das Omen.
Oh, das Gregory Peck.
Das Omen, auch von 1976, von Richard Donner, erzählt eigentlich die klassische Geschichte, die wir alle kennen, wenn man sich so kleine Kinder anguckt, früher oder später kommt einem der Gedanke, das ist eine Teufelsbrut, das ist wirklich die Frucht des Satans, und so ist es hier auch. Es beginnt aber auch wieder mit besten Absichten, einem Vater, Diplomat amerikanischer, der mit seiner Frau in Italien ist, wird gesagt, bei der Geburt ist euer Kind gestorben. Das wird ganz furchtbar werden für deine Frau. Aber wir haben einen Deal, wir haben hier eine Mutter, die gestorben ist, da haben wir einen Säugling übrig. Ja, und du hast daheim eine Kinderwiege übrig. Nimm doch einfach dieses Kind mit heim. Sag deiner Frau nichts, braucht man gar kein Trauma auslösen. Ja, nimm dieses Kind. Und so wird dieses Kind nach Hause gebracht. Also es geht da nicht ganz so, wie die sich das vorstellen in dieser Austauschgeschichte, aber es wächst dort auf. Und es beginnen irgendwann komische Dinge um dieses Kind herum zu passieren. Zum Beispiel, dass sich das Kindermädchen aufhängt. Es ist die Verkindlichung eigentlich vom Exorzist, wo man gesehen hat, pubertierende Mädchen sind der Teufel. Jetzt hier kleine Kinder sind der Teufel. Da gibt es dann auch die religiöse Ebene, also der Vater, der inzwischen weiß, da ist wirklich irgendwas ganz und gar Schäpps, wird dann darüber informiert werden, dass der Antichrist eben in die Welt kommen will und dass er da jetzt wohl nahe dran ist und den Antichrist in seiner Familie hat und dass er was unternehmen muss. Und es wird ihm auch gesagt, wie er was unternehmen muss. Mit speziellen geweihten Dolchen muss er dieses Kind abschlachten auf einem Altar. Das ist jetzt sein Auftrag. So was erfinden ja nicht Horrorfilme. Das finden wir schon im Alten Testament. Und das Omen war auch so ein Film, wo viele vorher sagten, Exorzist für Arme, das kann nicht funktionieren. wen interessiert das denn? Und dann wurde es ein riesiger Erfolg und eigentlich für eine ganze Weile ein Franchise mit mehreren Nachfolgern und einer Fernsehserie. Wer hatte den rausgesucht? Du, Jesus.
Ja. Ich habe den ausgewählt, wegen das, eines der großen Themen des Filmes, und zwar Katholizismus oder Christianismus. Ich bin katholisch aufgewachsen und für mich den Teufel bis zu einem bestimmten Alter war ganz real. Ne? Und ich habe jetzt eine kleine Tochter, sie ist 6 Jahre alt und sie wächst nicht religiös, oder ich versuche, dass sie nicht religiös auswächst. Und ich frage mich, ob der Teufel auch so real für sie wird. Weißt du, weil für mich das war die Welt. Jesus Christus und der Teufel und die existieren. Und dieser Film hat meine Generation ganz direkt angesprochen deswegen. Und ich habe auch vorher gesagt, ich schreibe Horrorgeschichte und ich habe auch im Kopf eine Geschichte über den Teufel irgendwann zu schreiben. Zum Beispiel die Exorzist hat auch uns auch direkt angesprochen, genau deswegen, weil für uns der Teufel ganz wie eine Person war, weißt du? Und das gefällt mir von diesem Film. Aber auch, dass, wie der Film sich entwickelt, in dem Sinne, dass der Teufel nicht nie persönlich in dem Film ist, sondern the Lord works in mysterious ways. Ne? Wirklich, der Teufel ist nur kleine Unfälle oder große Unfälle, die stattfinden, die passieren. Und du merkst, dass du verstehst, dass der Teufel dahinter war. Und diese Idee finde ich super. Finde ich echt super. Gemischt mit dem ganzen Christianismus-Sache. Und es ist auch ein cooler Thriller. Ne? Es ist eine Investigation. Ist eine Investigation, eine Ermittlung. Ne? Genau, eine coole Ermittlung. Die ganze Geschichte von Damien und wie er geboren ist und diese Sekte in der Kirche, wie es sich entwickelt hat. Das spricht mich total an, der Film.
Chris, hast du ihn in Erinnerung?
Oder ich habe ihn verschwommen in Erinnerung, aber ich habe ihn gesehen, das war einer dieser TV-Erfahrungen, die ich hatte als Jugendliche. Und das ist so ein Film, der mich nicht so angesprochen hat. Ich glaube, gerade wegen dieses Themas. Genau, also da hat mich zum Beispiel Rosemary's Baby viel mehr mitgenommen, weil es eben darum ging, ich sage jetzt mal, das ist so die säkularisierte Version. Ja, also da waren dann die Nachbarn die Bösen und wem kann ich trauen denn überhaupt? Und das Grauen ist mehr oder weniger im Alltag um mich herum. Und diese psychologische Ebene war eine ganz andere oder ist eine ganz andere. Und das ist wahrscheinlich eher meins. Also, ja, genau. Ich habe damals den Film vor allem wegen Gregory Peck angeguckt. Ja, der, keine Ahnung, wie der zu der Rolle gekommen ist damals. Aber kürzlich habe ich tatsächlich...
Rosemary's Baby handelt sich um die Beziehung einer Frau mit ihren, mit dem Sohn, mit dem Baby. Aber die Omen handelt sich um meinen Vater, der langsam nicht an seinen Sohn glaubt, sozusagen, der seinen Sohn nicht vertraut mehr.
Ja, ja.
Und das ist, genau, sind gegenwärtig? Nein, das sind opposite.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Es gibt da auch noch eine Pointe am Schluss, die ich jetzt nicht verrate, falls Sie ihn noch nicht gesehen haben oder schon länger nicht gesehen haben und die vielleicht nicht mehr Erinnerung haben, aber die das auch wieder ins bedeutsam Weltbedrohliche wendet, diese Geschichte tatsächlich. Als wir gefragt haben, was sind denn Filme, die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind, da hatte ich dann gleich nach der Frage eigentlich die Befürchtung, oh je, wir kriegen jetzt lauter alte Sachen zurück. Oh, die prägenden Horrorfilme, womöglich der 30er Jahre und dann der späten 60er, 70er Jahre. Und wir kommen überhaupt nicht bis zum Modernen. Ich muss euch in die Moderne schleifen, irgendwie als Moderator, dass wir über die auch noch reden. Ich war dann sehr erstaunt, dass ihr mit einigen Filmen im neuen Jahrtausend gelandet seid. Weil ja, glaube ich, trotzdem richtig ist, dass so ikonische Horror-Franchises, also Halloween, Nightmare on Elm Street, die Omen-Franchises, Sache auch. Und natürlich George Romeros Zombie-Universum, das sich dann immer weiter ausdifferenziert und so viele Nachfolger findet, weil das schon andere Zeiten waren, in denen Generationen, wie ich finde, die gleichen Horrorfilme geschaut haben und wussten, was sie geschaut haben. Alien natürlich auch so ein Beispiel. Ich meine, wer damals als Alien ins Kino kam oder spätestens als Alien dann als Videokassette zu haben war, war ja die Zeit, als man erstmal so ein Magnetband hatte. Wer dann Alien nicht kannte, der kannte halt Alien nicht, weil er Beamter werden wollte oder sowas. Dann wusste man, man muss mit dem jetzt nicht viel zu tun haben. Nee, dann hat er halt gar keinen Sinn für Kino oder überhaupt fürs Geschichten erzählen und für die Möglichkeit, unsere Fantasie zu erweitern. Dann lass ihn halt sein. Aber der relevante Teil der Generation, wie man so dachte, hat das so, wie man vorher dachte, über bestimmte Arten von Rockmusik oder so, wenn man der anhing, wer nicht dazugehört, gehört halt nicht dazu. Der hat dann das ganze Jahrzehnt oder den ganzen Aufbruch der Age of Aquarius nicht erlebt. Ist es denn so, dass insgesamt der Horrorfilm schwächer geworden ist, weniger bedeutsam für die Gesellschaft? Oder ist das jetzt so ein Altmännerzufall, dass für mich die Horrorfilme halt aus den 70ern wichtiger sind als die aus den Nuller- und Zehnerjahren? Obwohl es da Sachen gibt, die ich sehr stark finde, auch solche, die gar kein Neuland betreten. The Babadook fand ich klasse, sauber gemacht, obwohl völlig vertraute Sachen. It Follows fand ich großartig. Aber insgesamt scheint es mir weniger geworden zu sein, was uns wirklich ergreift, oder?
Finde ich nicht. Nee. Nee.
Ja. Finde ich auch nicht. Nee.
Also Altmännerproblem.
Hat vielleicht schon was mit Nostalgie zu tun. Also ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, nee.
Dann nenn mal noch ein paar starke Sachen
aus den letzten Jahren. Ja, das überlege ich mir gerade. Ich bin ganz, ganz schlecht in Titeln. Also ich habe wirklich viel gesehen jetzt in den letzten 20, 25 Jahren. Titel kannst echt vergessen bei mir. Ich habe ein paar Haunted-House-Geschichten gesehen, bin ich jetzt aber nicht insgesamt nicht so der Fan von. Aber auch
The Others hast du wahrscheinlich gesehen.
Ja.
Spanische
Film. Spanische Produktion.
Guck mal, Alien, Nightmare on Elm Street, George Romeros ganze Zombie-Filme. Das sind 4, 5, 6, 8 Beispiele von den ganzen Jahrzehnten. Jetzt haben wir super viele Horrorfilme. Super viele. Die Sache ist, Horrorfilme sind billig zu machen. Also kosten nicht viel. Einen Horrorfilm zu drehen. Und es gibt eine mehr oder weniger gute Wahrscheinlichkeit, dass man die Investition wiederkriegt. Deswegen hat man super viele Horrorfilme. Wenn man viele Horrorfilme hat, was passiert ist, dass man viel Müll hat. Genau. Aber es gibt manche Filme, und ich würde sagen, vielleicht 3, 4, jede 5 Jahre, die richtig klasse sind. Ich denke zum Beispiel jetzt an Barbarian, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, auch in Disney Plus. Der ist mindestens am Anfang super, am Ende ist ein bisschen mehr in Richtung Action, aber der Anfang der Filme ist klasse. Hereditary, die ganze Filme von Ari Aster, alles was A24 macht im Moment, finde ich echt klasse. Men von Alex Garland würde ich auch empfehlen. Ich glaube, es gibt schon Filme, aber die kommen nicht so stark an uns an, weil wir alte Männer oder junge Frauen, Entschuldigung, geworden sind. Aber nee, finde ich nicht, Thomas, finde ich nicht. Ich glaube, es gibt noch Qualität. Es gibt noch Qualität. Die Sache ist, es gibt viel Quantität im Moment.
Also den Altmänner Vorwurf nehme ich hin, das nehme ich an. Ich freue mich auch, dass endlich mal ein Spanier ungalanter ist als ich. Ne? Da, wann hat man das schon? Aber bevor du jetzt deinen verdächtigen Schleichwerbungsfeldzug für Disney Plus hier fortsetzt, ein drittes Mal würde Alarmglocken läuten lassen. Habt ihr noch ein Schlusswort?
Ich glaube, Horrorfans sind einfach bessere Leute.
Das ist schön gesagt.
Okay, das nimmt uns jede Chance auf ein weiteres Schlusswort. Weil das lassen wir jetzt so stehen. Vielen Dank, ihr besseren Leute, dass ihr gekommen seid. Wir machen weiter mit ähnlich ziellos, uns zumindest gut unterhaltenen Gesprächen und Nachdenken über Genre die nächsten Tage. Morgen Abend sind wir wieder hier mit Caroline Ronnefeld, einer fantastischen deutschen Fantasy-Autorin, die anderes Zeug macht als viele andere und trotzdem aufsetzt auf ganz Bekanntem, auf Tolkien, mit der wir reden wollen darüber, ob sich die Fantasy erschöpft hat, ob die Fantasy nur noch alte Muster wiederholt, weshalb es von Serien, die auf anderen Serien aufbauen, 97 Folgen gibt, allein im Buch und so, oder ob da einfach diese Mauern künstlich sind und dahinter wirklich noch die großen Gefilde der Fantasie warten. Und ansonsten auf unserer Website dragon-days.de bitte mal drauf gucken, kann man sehen, was wir die Woche über noch alles anbieten. Lauter Sachen, die versuchen, so gut zu sein wie dieser Abend mit diesen beiden Menschen und mit Ihnen. Herzlichen Dank, kommen Sie gut heim und schauen Sie Horrorfilme. Ja, dann tschüss.